Apostelgeschichte, Kapitel 23, aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist betrachtet. Apostelgeschichte, Kapitel 23, ist nicht einfach nur ein Bericht, der die Spaltung des Synedriums, ein Mordkomplott oder den Begleitschutz dokumentiert. Dieses Kapitel zeigt vielmehr, wie das Evangelium aus Wasser und Geist den Weg des Zeugnisses unaufhaltsam sichert, selbst inmitten von Gerichten, Politik und religiöser Macht. Die historischen Ereignisse dieses Kapitels bezeugen eindrücklich, wie ein Mensch, der das Evangelium besitzt, in dem das Problem der Sünde bereits gelöst ist, selbst innerhalb einer feindseligen Struktur seine Kühnheit und die Ausrichtung seiner Mission bewahrt. Apostelgeschichte, Kapitel 23, Verse 1 bis 5, die Gewissenserklärung vor dem Synedrium über die kühne Haltung desjenigen, dessen Verurteilung beendet ist. Paulus aber blickte das Synedrium unverwandt an und sprach: Brüder, ich habe mit allem guten Gewissen vor Gott gewandelt bis auf diesen Tag. Der Hohepriester Ananias aber befahl denen, die bei ihm standen, ihn auf den Mund zu schlagen. Da sprach Paulus zu ihm: Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Und du, sitzest du da, mich nach dem Gesetz zu richten, und, wider das Gesetz handelnd, befiehlst du mich zu schlagen? Die Dabeistehenden aber sprachen: Schmähst du den Hohenpriester Gottes? Und Paulus sprach: Ich wusste nicht, Brüder, dass es der Hohepriester ist, denn es steht geschrieben: Von dem Obersten deines Volkes sollst du nicht übel reden. Paulus blickt das Synedrium unverwandt an und erklärt: Brüder, ich habe mit allem guten Gewissen vor Gott gewandelt, bis auf diesen Tag. Dieses Bekenntnis ist kein Eigenlob, dass seine eigenen Taten gerecht seien, sondern die Glaubensüberzeugung, dass die Verurteilung und das Gericht über die Sünde im Evangelium aus Wasser und Geist bereits ein Ende gefunden haben. Für denjenigen, der das Evangelium kennt, ist das Gewissen kein Werkzeug, um Sünden abzuwaschen, sondern es wird zu einem heiligen Kanal, der bezeugt, dass man durch die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, und das Blut am Kreuz bereits gereinigt wurde. Daher schreckte Paulus selbst vor der ungerechten Drohung des Hohepriesters nicht zurück und konnte kühn allein die Wahrheit aussprechen. Apostelgeschichte, Kapitel 23, Verse 6 bis 10, die Erklärung der Auferstehung über die Verkündigung des endgültigen Beweises für die vollendete Hinwegnahme der Sünde. Da aber Paulus wusste, dass der eine Teil von den Sadduzäern, der andere aber von den Pharisäern war, rief er in dem Synedrium: Brüder, ich bin ein Pharisäer, ein Sohn von Pharisäern, wegen der Hoffnung und Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Als er aber dies gesagt hatte, entstand ein Zwiespalt unter den Pharisäern und Sadduzäern, und die Menge teilte sich. Denn die Sadduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung, noch Engel, noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen beides. Es entstand aber ein großes Geschrei, und die Schriftgelehrten von der Partei der Pharisäer standen auf und stritten und sagten: Wir finden an diesem Menschen nichts Böses, wenn aber ein Geist oder ein Engel zu ihm geredet hat. Als aber ein großer Zwiespalt entstand, fürchtete der Oberste, Paulus möchte von ihnen zerrissen werden, und befahl, dass das Kriegsvolk hinabgehe und ihn aus ihrer Mitte wegreiße und in das Lager führe. Da Paulus erkennt, dass der eine Teil von ihnen Sadduzäer und der andere Pharisäer ist, ruft er im Synedrium aus: Brüder, ich bin ein Pharisäer, ein Sohn von Pharisäern, wegen der Hoffnung und Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Diese Erklärung ist nicht bloß eine Weisheit, um der Situation zu entkommen, sondern ein Zeugnis, das den Kern des Evangeliums durchdringt. Denn die Auferstehung ist das öffentliche Resultat, durch das Gott bestätigte, dass die Sühne vollständig erfüllt wurde, nachdem Jesus durch die Taufe am Jordan die Sünden der Welt auf sich genommen und am Kreuz das Gericht der Sünde empfangen hatte. Paulus verlagerte das Zentrum der Auseinandersetzung von den Randfragen des Gesetzes auf die Auferstehung, welche die Vollendung der Erlösung darstellt. Apostelgeschichte, Kapitel 23, Vers 11, der Trost des Herrn, die Bestätigung des Zeugnisses, nicht die Sicherheit des Dienstes. In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach: Sei gutes Mutes, denn wie du von mir in Jerusalem gezeugt hast, so musst du auch in Rom zeugen. In jener Nacht steht der Herr bei Paulus und spricht: Sei gutes Mutes, denn wie du von mir in Jerusalem gezeugt hast, so musst du auch in Rom zeugen. Dieser Trost war kein Versprechen, Leiden zu beseitigen oder eine Garantie für körperliche Sicherheit. Vielmehr war es eine Erklärung zur Bestätigung der Mission, die bekräftigte, dass der Weg des Zeugnisses, den Paulus gegangen war, richtig war und die deutlich machte, dass Rom die Bühne des Zeugnisses ist, die er in Zukunft betreten muss. Das Evangelium aus Wasser und Geist ruft den Gläubigen nicht in die Bequemlichkeit, sondern führt ihn bis ans Ende an den Ort der Mission, wo er unter Einsatz seines Lebens Zeugnis ablegen muss. Apostelgeschichte, Kapitel 23, Verse 12 bis 15. Das Mordkomplott über den Widerstand des religiösen Systems, das die vollendete Rettung ablehnt. Als es aber Tag geworden war, rotteten sich die Juden zusammen, verfluchten sich und sagten, dass sie weder essen noch trinken würden, bis sie Paulus getötet hätten. Es waren aber mehr als 40, die diese Verschwörung gemacht hatten, welche zu den Hohenpriestern und den Ältesten kamen und sprachen: Wir haben uns mit einem Fluche verflucht, nichts zu genießen, bis wir den Paulus getötet haben. Machet ihr nun jetzt mit dem Synedrium dem Obersten Anzeige, damit er ihn zu euch herabführe, als wolltet ihr seine Sache genauer entscheiden. Wir aber sind bereit, ehe er nahe kommt, ihn umzubringen. Als der Tag anbricht, rotten sich die Juden zusammen und schwören einen Eid, indem sie sagen, dass sie weder essen noch trinken würden, bis sie Paulus getötet hätten. Und die Zahl derer, die eine solche Verschwörung bilden, beträgt mehr als 40. Ihr kollektiver Wahnsinn war ein verzweifelter Widerstand des religiösen Systems gegen das Evangelium aus Wasser und Geist, welches menschliches Verdienst und religiöse Autorität verneint. Dies ging weit über bloßen persönlichen Zorn hinaus. Es zeigt, dass der religiöse Eifer von Menschen, die versuchen, aus eigener Kraft Gerechtigkeit aufzurichten, solch gewalttätige Verfolgung hervorbringt, wenn er auf die Gnade der Hinwegnahme der Sünde trifft. Apostelgeschichte, Kapitel 23, Verse 16 bis 22, die Vorsehung Gottes über den sorgfältigen Schutz durch alltägliche Wege. Als aber der Schwestersohn des Paulus von der Nachstellung gehört hatte, kam er hin und ging in das Lager und meldete es dem Paulus. Paulus aber rief einen von den Hauptleuten zu sich und sagte: Führe diesen Jüngling zu dem Obersten, denn er hat ihm etwas zu melden. Der nun nahm ihn zu sich und führte ihn zu dem Obersten und sagt: Der Gefangene Paulus rief mich herzu und bat mich, diesen Jüngling zu dir zu führen, der dir etwas zu sagen habe. Der Oberste aber nahm ihn bei der Hand und zog sich mit ihm besonders zurück und fragte: Was ist es, das du mir zu melden hast? Er aber sprach: Die Juden sind übereingekommen, dich zu bitten, dass du morgen den Paulus in das Synedrium hinabbringest, als wollest du etwas Genaueres über ihn erkunden. Du nun, lass dich nicht von ihnen überreden, denn mehr als 40 Männer von ihnen stellen ihm nach, welche sich verflucht haben, weder zu essen noch zu trinken, bis sie ihn umgebracht haben. Und jetzt sind sie bereit und erwarten die Zusage von dir. Der Oberste nun entließ den Jüngling und befahl ihm: Sage niemand, dass du mir dies angezeigt hast. Der Neffe des Paulus hört von dem Hinterhalt, kommt, geht in das Lager und meldet es Paulus. Paulus ruft einen Hauptmann zu sich und befiehlt ihm, diesen jungen Mann zum Obersten zu führen, und der Oberste hält das Komplott geheim. Die Geschichte des Evangeliums verläuft nicht immer nur durch übernatürliche Wunder. Gott bewahrt sein Evangelium und schützt den Weg des Zeugnisses, manchmal auf alltäglichen Wegen, wie durch das Ohr eines Familienmitglieds oder das rationale Urteilsvermögen eines Befehlshabers. Apostelgeschichte, Kapitel 23, Verse 23 bis 30, römischer Begleitschutz, über die Legitimität des Evangeliums, die innerhalb der öffentlichen Ordnung garantiert wird. und als er zwei von den Hauptleuten herzugerufen hatte, sprach er, »Mache 200 Kriegsknechte bereit, damit sie bis Caesarea ziehen, und 70 Reiter und 200 Lanzenträger von der dritten Stunde der Nacht an. Und sie sollten Tiere bereithalten, auf dass sie den Paulus darauf setzten und sicher zu Felix, dem Landpfleger, hinbrächten.« Und er schrieb einen Brief folgenden Inhalts: »Claudius Lysias, dem vortrefflichsten Landpfleger Felix, seinen Gruß. Diesen Mann, der von den Juden ergriffen wurde und nahe daran war, von ihnen umgebracht zu werden, habe ich, mit dem Kriegsvolk einschreitend, ihnen entrissen, da ich erfuhr, dass er ein Römer sei. Da ich aber die Ursache wissen wollte, weswegen sie ihn anklagten, führte ich ihn in ihr Synedrium hinab. Da fand ich, dass er wegen Streitfragen ihres Gesetzes angeklagt war, dass aber keine Anklage gegen ihn vorlag, die des Todes oder der Bande wert wäre. Da mir aber ein Anschlag hinterbracht wurde, der von den Juden wider den Mann im Werke sei, habe ich ihn sofort zu dir gesandt und auch den Klägern befohlen, vor dir zu sagen, was wider ihn vorliegt. Lebe wohl!« Der Oberste ruft zwei Hauptleute zu sich und befiehlt ihnen, 200 Soldaten, 70 Reiter und 200 Lanzenträger bereit zu machen, um ab der dritten Stunde der Nacht nach Caesarea zu ziehen, und sendet einen Brief an den Statthalter Felix. Der Brief enthält die Aussage: Da fand ich, dass er wegen Streitfragen ihres Gesetzes angeklagt war, dass aber keine Anklage gegen ihn vorlag, die des Todes oder der Bande wert wäre. Dies war ein Beweis dafür, dass das Evangelium aus Wasser und Geist keine illegale Bewegung ist, welche die Gesellschaft stört, sondern eine universelle und legitime Wahrheit ohne den geringsten Makel, selbst innerhalb der Rechtsordnung der Welt. Apostelgeschichte, Kapitel 23, Verse 31 bis 35, Ankunft in Caesarea, über die Ausweitung auf eine breitere Bühne des Zeugnisses. Die Kriegsknechte nun nahmen, wie ihnen befohlen war, den Paulus und führten ihn bei der Nacht nach Antipatris. Des folgenden Tages aber ließen sie die Reiter mit fortziehen und kehrten nach dem Lager zurück. Und als diese nach Caesarea gekommen waren, übergaben sie dem Landpfleger den Brief und stellten ihm auch den Paulus dar. Als er es aber gelesen und gefragt hatte, aus welcher Provinz er sei, und erfahren, dass er aus Zilizien sei, sprach er: »Ich werde dich völlig anhören, wenn auch deine Ankläger angekommen sind.« Und er befahl, dass er in dem Prätorium des Herodes verwahrt werde. Die Soldaten nahmen Paulus bei Nacht mit und brachten ihn nach Antipatris. Am nächsten Tag ließen sie die Reiter Paulus eskortieren, übergaben dem Statthalter den Brief und stellten Paulus vor ihn. Der Statthalter sagt: »Ich werde dich völlig anhören, wenn auch deine Ankläger angekommen sind«, und befiehlt, dass er im Prätorium des Herodes verwahrt werde. Die Untersuchung, die innerhalb der engen religiösen Macht Jerusalems begann, wird nun in die Residenz des Statthalters namens Caesarea verlegt und auf eine breitere Bühne des Zeugnisses in Richtung Rom ausgeweitet. Zusammenfassend erklärt Apostelgeschichte Kapitel 23, dass derjenige, der das Evangelium aus Wasser und Geist besitzt, in keiner feindseligen Situation die Freiheit des Gewissens und die Kühnheit der Mission verliert. Gott nutzt auf harmonische Weise Wunder und das alltägliche Leben, um seinen Zeugen zu schützen, und das Evangelium schreitet durch die Verfolgung hindurch an einen noch öffentlicheren und breiteren Ort voran. Die Tatsache, dass derjenige, der die vollendete Erlösung besitzt, niemals isoliert ist, sondern innerhalb der Vorsehung Gottes unweigerlich an den nächsten Ort des Zeugnisses versetzt wird, bildet die historische Kernstruktur von Apostelgeschichte, Kapitel 23. Eine Predigt von Paul C. Jong. Das Wort aus Apostelgeschichte, Kapitel 23, Verse 1 bis 35, ist ein Bericht, der zeigt, wie das Evangelium voranschreitet und dabei Gottes Schutz erfährt, selbst inmitten eines feindseligen Gerichts, eines geheimen Komplotts und akribischer menschlicher Berechnung. Wenn man diesen Text aus der Perspektive des von Pastor Paul C. Jong gepredigten Evangeliums aus Wasser und Geist liest, geht die Szene von Paulus' Prozess über ein bloßes politisches Drama hinaus und wird zu einem großartigen Kapitel des Zeugnisses, das offenbart, mit welch unerschütterlichem Zentrum ein Zeuge dasteht, der die bereits vollendete Erlösung besitzt. Paulus blickte das Synedrium unverwandt an und sprach kühn: Brüder, ich habe mit allem guten Gewissen vor Gott gewandelt, bis auf diesen Tag. Diese Kühnheit war nicht die Behauptung seiner eigenen Unschuld, sondern die wahre Freiheit des Gewissens, die nur ein Mensch haben kann, dessen Problem der Sünde vollständig gelöst wurde. Ein Mensch, der das Evangelium aus Wasser und Geist kennt, kann vor jeder Bedrohung zuversichtlich stehen, ohne sein Zentrum zu verlieren, weil er auf der Überzeugung steht, dass Jesus Christus am Jordan unsere Sünden auf sich nahm, am Kreuz das Gericht für diese Sünden empfing und der Heilige Geist dies bezeugt. Da Paulus erkannte, dass der eine Teil des Synedriums aus Sadduzäern und der andere Teil aus Pharisäern bestand, rief er aus: Brüder, ich bin ein Pharisäer, ein Sohn von Pharisäern. Wegen der Hoffnung und Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Diese Erklärung ist nicht einfach eine Taktik, um einer Krise zu entkommen, sondern sie offenbart die Hoffnung auf die Auferstehung, welche den Kern des Evangeliums bildet. Die Auferstehung ist keine Nachricht, die menschliche Emotionen tröstet, sondern ein von Gott verkündetes Urteil, dass der Preis der Sünde durch den Dienst Jesu Christi vollständig bezahlt wurde. Dass der Tod am Kreuz die Wirksamkeit der Erlösung besitzt, liegt daran, dass die Sünden der Welt zuvor am Jordan auf Jesus übertragen wurden, und die Auferstehung ist ein Ereignis, das verkündet, dass die vollendete Gerechtigkeit bestätigt wurde. Vor dieser Wahrheit zerbricht die religiöse Allianz, und allein das von Gott etablierte Gesetz der Erlösung wird klar offenbart. In jener Nacht stand der Herr bei Paulus und sprach: Sei gutes Mutes, denn wie du von mir in Jerusalem gezeugt hast, so musst du auch in Rom zeugen. Der Herr gab Paulus keine neue Botschaft, sondern bestätigte die ihm bereits anvertraute Mission erneut, was bedeutet, dass das Evangelium aus Wasser und Geist etwas Absolutes ist, das sich nicht je nach Situation ändert. Gott verlegt manchmal die Bühne des Zeugnisses, aber er ändert niemals den Inhalt des zu bezeugenden Evangeliums, und derjenige, der Paulus selbst in der isolierten Nacht festhielt, war genau der Herr, der der Meister dieses vollendeten Evangeliums ist. Als der Tag anbrach, rotteten sich die Juden zusammen und schworen einen Eid, indem sie sagten, sie würden weder essen noch trinken, bevor sie Paulus getötet hätten, und mehr als 40 Männer schmiedeten ein akribisches Komplott. Eine solche menschliche Entschlossenheit konnte jedoch den Vormarsch des Evangeliums unter der Souveränität Gottes niemals aufhalten. Gott deckte dieses geheime Komplott durch den Neffen des Paulus auf, was zeigt, dass Gott sein Evangelium treu beschützt, nicht notwendigerweise nur durch übernatürliche Wunder, sondern auch durch alltägliche Wege und Menschen. Ganz gleich, wie akribisch der Plan der Gottlosen auch sein mag, das Leben dessen, der das Evangelium aus Wasser und Geist predigt, ruht in der Handfläche Gottes. Um Paulus zu schützen, bereitete der Oberste 200 Soldaten, 70 Reiter und 200 Lanzenträger vor und ließ ihn ab der dritten Stunde der Nacht zum Statthalter Felix nach Caesarea überführen. In diesem Prozess bewegte Gott Paulus unter Nutzung der legitimen Rechtsordnung und nicht durch bewaffneten Konflikt. Dies zeigt, dass das Evangelium aus Wasser und Geist keine Rücksichtslosigkeit fordert und dass er die Bühne des Zeugnisses durch den legitimen Weg erweitert, den Gott öffnet. Paulus' Weg nach Rom war keine Flucht, sondern ein Prozess, in dem Gottes großer Plan verwirklicht wurde, das vollendete Evangelium im Zentrum der Welt zu verkünden. Zusammenfassend bestätigt uns Apostelgeschichte Kapitel 23, dass der Zeuge des Evangeliums in der Freiheit des Gewissens steht und die klarste Wahrheit innerhalb der Hoffnung auf die Auferstehung besitzt. Kein Komplott und keine Bedrohung können die Vorsehung Gottes übertreffen, und einzig dieses Evangelium, dass Jesus Christus am Jordan unsere Sünden auf sich nahm und am Kreuz gerichtet wurde, macht uns zu unerschütterlichen Zeugen. Ein Mensch, der dieses Evangelium kennt, ist selbst vor Gericht kühn, sieht selbst in der Nacht des Leidens Hoffnung und folgt still dem Weg Gottes, der jenseits menschlicher Berechnung wirkt. Dies ist exakt das Erscheinungsbild eines wahren Zeugen, der vom Evangelium aus Wasser und Geist ergriffen ist, wie es Apostelgeschichte Kapitel 23 bezeugt. Fragen und Antworten aus Apostelgeschichte Kapitel 23. Erste Frage: Wollen wir untersuchen, wie das Zeugnis des Evangeliums aus Wasser und Geist Paulus beschützte, als er in Kapitel 23 vor dem Synedrium stand, und wie es zur treibenden Kraft wurde, die ihn kühn nach Rom aufbrechen ließ? Die Kraft, die Paulus aufrechterhielt, als er in Apostelgeschichte Kapitel 23 vor dem Synedrium stand, war die Überzeugung bezüglich des reinen Gewissens und der Gerechtigkeit Gottes, die durch das Evangelium aus Wasser und Geist erlangt wurden. Als sein erstes Wort vor dem Synedrium verkündet Paulus: Ich habe mit allem guten Gewissen vor Gott gewandelt, bis auf diesen Tag. Dies bedeutet nicht, dass er moralisch perfekt war, sondern es bedeutet, dass er das Gewissen eines Gerechten besaß, für den es vor Gott keine Verurteilung mehr gibt, weil er an das Evangelium glaubte, dass Jesus durch die Taufe all seine Sünden übernahm und den Preis am Kreuz bezahlte. Eine solche im Evangelium begründete Kühnheit wurde zur Quelle geistlicher Autorität, durch die er selbst vor dem ungerechten Befehl und der religiösen Bedrohung des Hohepriesters Ananias nicht zurückschreckte, sondern ihm vielmehr zuversichtlich entgegentreten konnte, indem er sagte: Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Ebenso repräsentiert Paulus weise Verteidigung, die in diesem Kapitel erscheint, das heißt die Erwähnung der Hoffnung auf die Auferstehung, die Kraft des Lebens, die das Evangelium aus Wasser und Geist besitzt. Dass Paulus die Auferstehung als Gesprächsthema zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern einwarf, war keine simple Strategie, um einer Krise zu entkommen. Es durchdrang den Kern jenes vollendeten Evangeliums, dass Jesus durch die Taufe unsere Sünden trug und starb, aber durch seine Auferstehung unsere Rechtfertigung bestätigte. Dieses Evangelium verursachte einen Zwiespalt innerhalb des Synedriums und veranlasste sie, Paulus zu beschützen, und in jener Nacht steht der Herr bei Paulus und spricht: Sei gutes Mutes, denn wie du von mir in Jerusalem gezeugt hast, so musst du auch in Rom zeugen. Diese Verheißung war die Versiegelung des Heiligen Geistes, die erneut bestätigte, dass Paulus, der bereits von der Sünde befreit und eins mit dem Heiligen Geist geworden ist, sich in der Mission des Gerechten befindet. Letztendlich bestand die treibende Kraft, durch die er selbst angesichts der massiven Bedrohung durch etwa 40 Attentäter, die Paulus in Kapitel 23 töten wollten, Frieden bewahren und nach Rom aufbrechen konnte, darin, dass er an die Unvermeidlichkeit des Evangeliums glaubte, dass das Evangelium aus Wasser und Geist, welches kostbarer als sein eigenes Leben ist, notwendigerweise im Herzen der heidnischen Welt namens Rom verbreitet werden muss. Der Grund, warum der Herr Paulus befahl, nach Rom zu gehen, war, weil er wusste, dass er selbst das Gericht von Rom in eine Kanzel des Evangeliums verwandeln würde, die die Taufe und das Kreuz Jesu bezeugt, der die Sünden der Menschheit auf sich nahm. Auf diese Weise ist das Evangelium aus Wasser und Geist nicht nur ein Schild, der den Gläubigen im Moment der Krise beschützt, sondern es wird zu einer kraftvollen Energie des Voranschreitens, die einen dazu befähigt, Gottes Plan zu erfüllen, indem man sich über die Umstände erhebt.